Der Oberst sagt zum Adjutanten, morgen früh 9 Uhr ist eine Sonnenfinsternis. Etwas, was nicht alle Tage passiert. Die Männer sollen im Drillig auf dem Kasernenhof stehen und sich das seltene Schauspiel ansehen. Ich werde es Ihnen erklären. Falls es regnet, werden wir nicht sehen, dann sollen Sie in die Sporthalle gehen. Adjutant zum Hauptmann. Befehl vom Oberst. Morgen früh um 9 ist eine Sonnenfinsternis. Wenn es regnet, kann man sie vom Kasernenhof aus nicht sehen, dann findet sie im Drillig in der Sporthalle statt. Etwas, was nicht alle Tage passiert, der Oberst wird's erklären, weil das Schauspiel selten ist. Hauptmann zum Leutnant. Schauspiel vom Oberst, morgen früh 9 Uhr im Drillig, Einweihung der Sonnenfinsternis in der Sporthalle. Der Oberst wird's erklären, warum es regnet. Sehr selten sowas. Leutnant zum Feldwebel. Seltener Schauspielbefehl. Morgen um 9 wird der Oberst im Drillig die Sonne verfinstern. Wie es alle Tage passiert in der Sporthalle, wenn ein schöner Tag ist. Wenn es regnet, Kasernenhof. Feldwebel zum Unteroffizier. Morgen um 9, Verfinsterung des Obersten im Drillig wegen der Sonne. Wenn es in der Sporthalle regnet, was nicht alle Tage passiert, antreten auf dem Kasernenhof. Sollten Schauspieler dabei sein, sollen sich selten machen. Gespräch unter den Soldaten. Hast du schon gehört, wenn es morgen regnet? Ja, ich weiß, der Oberst will unser Drillig verfinstern. Das tollste Ding, wenn die Sonne keinen Hof hat, will er ja einen machen. Schauspieler sollen Zelter bekommen, typisch. Dann will er erklären, warum er aus rein sportlichen Gründen die Kaserne nicht mehr sehen kann. Schade, dass das nicht alle Tage passiert. Wundern Sie sich jetzt noch, warum auf den Truppenübungsplätzen die Manöverbeobachter nie voll getroffen werden?
Nackte Elena-Aufregung. Hallo und herzlich willkommen zum 191. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 8. Januar 2010, aufgenommen habe.
It is 13:51.
Jawohl, ja. Und angefangen hat der Tag erstmal total verschneit. Dann hat auch mein Aufnahmegerät fast aufgeben wollen und dann habe ich gesagt, ja, es ist doch alles scheiße. Aber dann ging es trotzdem weiter. So. Was es heute inhaltlich gibt, ist auch wieder ganz klassisch. Nämlich zwei Teile Politik. Ein Teil Space, Mafia und Tech. In genau der Reihenfolge, wenn mich nicht alles täuscht. Mit natürlich nackter Aufregung und auch mit Elena-Aufregung. Und deswegen gibt es da nackte Elena-Aufregung. Oder Elena-Aufregung. Naja, ich finde, das kann man gut zusammenlegen. So, das Intro habe ich übrigens geklaut aus HR2, der Tag vom 14. Dezember letztes Jahr. Und ich meine, das hatte ich vorher schon mal irgendwann gehört, aber na gut. Ja, habe ich einfach so geklaut. So bin ich nun mal. So, und welchen Teil ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren tut, das ist dann... Teil 3, Space, Mafia, Tech mit einem Shuttle, was jetzt wieder auf dem Launchpad rumsteht. Jeder Menge Mafia-Meldungen und dem Bank-Fail noch dazu. Kalik, minus 1 Grad, partly sunny, chilly greetings. Wind macht 17 km/h aus dem Northeast und fühlt sich an wie minus 6. In der anderen Anwendung ist es minus 2 Grad und fühlt sich an wie minus 9. Ist auf jeden Fall kühl. Chilly ist es. Chilly das Schaf. Ja. So, schwupp, da bin ich dann wieder, muss ich nur noch iPhone wieder in der Tasche verstauen, damit der Touch, den ich jetzt hier, klonk, damit der Touch, den ich jetzt hier die ganze Zeit als mein Outline-Anzeigegerät verwende, das auch hinkriegt. So. Es ist zwar super verschneit hier, aber im Moment schneit es nicht und es ist auch nicht angekündigt, dass es demnächst wieder mit Schnee anfangen soll. Und trotzdem zwitschern hier irgendwo vereinzelt noch Vögel rum. Komisch das. Ja, so, da bin ich dann jedenfalls wieder. Mit tatsächlich auch wieder Meldungen aus dem All. Als wir da hätten, den hätte ich eigentlich letzte Woche mit dabei gehabt haben können. Hatte ich aber nicht. Nämlich Free Spirit. Spirit, der Mars Rover Spirit hat ein kleines bis mittelschweres Problem. Das hat er jetzt schon eine Weile, weil der hängt nämlich in einer Sandkuhle fest. In recht lockerem Sand und kommt da erstmal nicht weg. So, und da hat jetzt, im Wesentlichen hat er zwei Probleme. Also erstens, er hängt da fest. Zweitens, er hat schon eine ganze Weile mit einem Vorderrad ein Problem. Das ließ sich halt nicht benutzen und schleift er die ganze Zeit. Was dann auf der anderen Seite die wunderschöne Möglichkeit eröffnete, dass man gleich ein bisschen Grabungsarbeiten da machen konnte und sich dann angucken konnte, was ist denn eigentlich direkt unter der Oberfläche. Und ja, dann hat er jetzt auch noch das Problem, dass auf derselben Seite hat ihm das Hinterrad jetzt auch zerlegt. Und dann kommt obendrauf auch noch die Tatsache, dass wenn der Rover da nicht demnächst aus dem Loch rauskommt in eine irgendwie bessere Position, der wahrscheinlich den dortigen Winter nicht überstehen wird. Das heißt, da gibt es jetzt ein mittelschweres Problem. Aber wie haben es die NASA-Verantwortlichen doch alle so schön gesagt? Naja, you don't bet against Spirit. It's a sure way to lose money. Also, ja, sie geben noch lange nicht auf. Und, ja, mal gucken. Also sind die ganze Zeit immer noch dabei zu versuchen, da wieder ein bisschen mehr Bewegung hinzukriegen. Haben jetzt interessanterweise von dem Vorderrad, was die ganze Zeit kaputt war, auch schon wieder mehr Reaktionen gekriegt, als eigentlich erwartet worden wäre. Aber, ja, schauen wir mal. Übrigens, seit 1. Januar ist die Mission dann auch schon ins sechste Jahr gerutscht. Das sechste Jahr der 90-Tages-Mission. Na, also selbst wenn sie den Rover jetzt komplett verlieren sollten, wäre das Ding immer noch ein epischer Erfolg. Ja, von daher, ja. So, und die zweite Meldung kommt nicht aus dem Space, handelt aber vom Space. Nämlich am Mittwoch ist Shuttle Endeavour, wenn ich mich nicht irre, mit dem gesamten Stack zum Launchpad gerollt worden. Die hatten ja über die Weihnachtsfeiertage im Vehicle Assembly Building rumgestanden, in ausgeschaltetem Zustand, weil die Frage war im Wesentlichen, fahren wir den ganzen Stack raus und lassen den am Pad rumstehen über die Tage oder lassen wir den im VAB rumstehen, haben da zwar ein bisschen mehr Luftfeuchtigkeit, aber dafür dann am Pad rumstehen, im VAB rumstehen, also in geschlossenem quasi Raum. Und da hatten sie sich dann vor Weihnachten dafür entschieden, eben im VAB zu bleiben, weil unter anderem auch eine Stromabschaltung am Pad angestanden hätte. Ja, da ist irgendwie regelmäßig wird da irgendwo Strom abgeschaltet und dieses Jahr wäre das Pad dran gewesen und naja, wollten sie da halt nicht rumstehen. So, und jedenfalls am Mittwoch ist das Shuttle mit Stack zum Launchpad gefahren worden. Payload kommt in 2 Wochen, Launch ist irgendwie Anfang Februar. Meine 7. Februar steht im Moment an. Was dann, wenn mich nicht alles täuscht, auch irgendwie Wochenende ist, was dann wiederum heißt, dass ich mir das sowas von live angucke, wenn da nichts dazwischen kommt. Aber ja, so, STS 130 wäre das, oder wird das, wenn es fertig ist. Daran gibt's die Mafia-Ecke. Da gab es erst die heiße Meldung am 1. Januar. Vom heutigen Neujahrstag an gilt in Frankreich das lange umkämpfte Gesetz zur Verbreitung und zum Schutz kreativer Inhalte im Internet, mit dem wiederholte Copyright-Verstöße mit der digitalen Guillotine geahndet werden können. Urheberrechtsverletzern drohen damit nach 2 Verwarnungen per E-Mail und Brief bis zu 1-jährige Sperren ihres Internetzugangs. Das großartige Hadopi-Gesetz halt. Dazu kommen gegebenenfalls Geldbußen in Höhe von bis zu 300.000 Euro und eine 3-jährige Gefängnisstrafe. Die französische Regierung setzt damit das von ihrem Chef Nicolas Sarkozy und der Unterhaltungsindustrie, auch bekannt als Content Mafia, seit langem geforderte Modell der abgestuften Erwiderung mit dem Three-Strikes-Ansatz um 3 Urheberrechtsverletzungen und du bist raus. Ja, Herr Sarkozy hat ja schon 2 gegen sich. Beziehungsweise seine Partei, ne? Bis zuletzt umstritten war bei dem Gesetz die Rolle der Aufsichtsbehörde Hadopi, Autorité pour la Diffusion des Œuvres. Ich versuch's gar nicht erst, nein. Mein Französisch ist zu lange eingefroren. Außerdem ist es kalt. Die zunächst das Kappen von Internetzugängen verhängen können sollte. Dagegen hatte die oppositionellen Sozialisten erfolgreich Verfassungsbeschwerde eingelegt. Nun hat ein Gericht über die konkreten Sanktionen gegen Rechtsverletzer beim illegalen Download geschützter Werke wie Filme, Musik oder Software zu entscheiden. Allerdings im Schnellverfahren. Auch dagegen hatten die Sozialisten geklagt. Der französische Verfassungsrat billigte den Ansatz aber im Oktober und machte so den Weg frei für das Inkrafttreten des sogenannten HDOB-2-Gesetzes. Der konservative Senator Michel Tollier, der sich bereits wiederholt für Urheberrechtsverschärfungen in Frankreich stark gemacht hatte und Mitglied des Hadopi-Gremiums ist, begrüßte die neue Handhabe gegen illegale Download-Aktivitäten. Das Internet sei eine fabelhafte Sache, aber es brauche Regeln. Wenn die Nutzer auch künftig darüber Videos, Songs oder Computerspiele abrufen wollten, zitierte BBC den Politiker. Er gehe davon aus, dass nach der ersten Warnung rund 2/3 der Angeschriebenen ihre rechtswidrigen Nutzungen im Netz einstellen. Mit der zweiten Nachricht dürfte dieser Prozentsatz auf 95% ansteigen. Man müsse den Leuten das Gesetz nur richtig erklären. Dann würden sie das damit verknüpfte Aufklärungsvorhaben verstehen. Ja, das Putzige an Hadopi ist halt, dass es keine Beweise benötigt, dass man tatsächlich Raubmord kopiert hat. Die Behauptung reicht. Der Hund hat aber eine verdammt lange Leine. Die Befürworter der neuen Normen sehen darin ein Modell auch zum Schutz der Kreativwirtschaft in der restlichen Welt. Damit werde auch dem Durchschnittssurfer klar, dass im Internet nicht alles kostenlos zu haben sei. Hierzulande haben die Union und die FDP in ihrer Koalitionsvereinbarung Internetsperren im Kampf gegen Urheberrechtsverletzer nicht zuletzt aus Datenschutzgründen abgelehnt. Ja. Noch ist das Wort. Trotzdem liebäugelt Kulturstaatsminister Bernd Neumann immer wieder mit diesem Ansatz und schloss ihn im November im Blick auf Frankreich zumindest nicht grundsätzlich aus. Ja, Blubmann, ne? Über den mache ich mich ja nun bei jeder Gelegenheit lustig, die es gibt. Also, die Pfeife kann man einfach nicht ernst nehmen. Piep, piep, 13 Uhr. Tatsächlich? Tatsächlich. Konkrete Gesetzesvorhaben für Three-Strikes-Regelungen werden derzeit unter anderem in Neuseeland und Großbritannien vorangetrieben. Auf der britischen Insel würde die Umsetzung entsprechender Regelungen nach Regierungsschätzungen etwa 554 Millionen Euro kosten, berichtete jüngst die Times. Diese Summe errechne sich, bla bla, hatte ich letzte Woche schon. Ja. Und dann gab es noch die Meldung, dass Hadopi doch noch gar nicht gelten würde, weil nämlich die Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, CNIL, nämlich erst noch ein Plazet abgeben muss über das Gesetz. Und bevor die das nicht getan hat, tritt das einfach doch noch nicht in Kraft. Also rein formal gibt's das Gesetz, aber rein praktisch gilt es dann doch noch nicht. Weil die oberste französische Datenschutzbehörde sich erst dazu äußern muss. Und die hatte noch Fragen und bevor die nicht beantwortet sind, kann es keine Aussage geben. Sie haben auch schon gesagt, sie werden sich nicht unnötig beeilen. Also die sitzen das Ding jetzt auch erstmal aus. Irgendwas irgendwo hier fiebt. So, dann hat die FDP eine GEZ-Abschaffung gefordert, beziehungsweise ein FDP-Politiker. Der medienpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Burkhard Müller-Sönksen fordert eine Medienabgabe, die die bisherige Rundfunkgebühr ersetzen soll. Im Hamburger Abendblatt schreibt er, die Medienabgabe solle von den Finanzämtern eingezogen werden. Die GEZ-Bürokratie werde damit überflüssig, meint Müller-Sönksen. Die personenbezogene Abgabe soll bei etwa 10 Euro pro Monat liegen und damit deutlich niedriger sein als die derzeitige Rundfunkgebühr von 17,98 €. Klingt mir ja nach dem Jeder-soll-zahlen-Modell. Vor allem, dass das nun ausgerechnet im Springerblatt vorkommt, wundert mich, wo wir doch letzte Woche gerade die lustige Kampagne hatten. Von wegen, nein, auf gar keinen Fall darf es eine Tagesschau, ein Tagesschau-Applet im Applet-Store geben, wegen, weil dann würden ja neue Gebührenforderungen daraus erwachsen. Na, wenn jetzt dann jeder zahlen muss, sinkt erstmal die Gebühr für jeden Einzelnen. Und der Grund, warum man dann irgendwie noch ein Applet im Applet-Store ablehnen sollte, fällt dann auch noch wieder weg. Aber ja. Ich meine, faktisch haben wir die Situation, dass jeder zahlen muss jetzt schon. Hilfe, hier redet was. Ganz offiziell haben wir die Situation natürlich noch nicht, dass jeder zahlen soll. Ist jedenfalls eine Meldung, die ich mir am 1. aufgeschrieben habe. Und dann gab es die Meldung, dass der NDR gegen einen GEZ-Kritiker juristisieren würde, wo es dann auch wieder mal das klassische Frag zwei Rechtsanwälte, kriegst du drei verschiedene Meinungen Modell zu sehen gab. Dieses Mal halt auch im Internet gut dokumentiert, weil wie heißt er doch gleich, Bernd Höcker, der geez-abschaffen.de macht, der hat eine... ist der Meinung, ein GEZ-Jurist hätte Unterlagen verschwinden lassen und hat deswegen eine Strafanzeige gestellt und hat das Ganze auch mit Namen des NDR-Juristen, den er da strafanzeigt hat, ins Internet gestellt und der NDR-Jurist war davon nicht begeistert. Im Wesentlichen war seine Forderung, nimm meinen Namen aus der Veröffentlichung, dann ist der Rest in Ordnung. So, und keine Ahnung, was die Anwältin von dem Höcker da veranstaltet hat, jedenfalls... hat sich der dann verpflichtet vor Gericht, dass er gar nichts mehr berichtet über den Fall. Was, es war gar nicht die Forderung, aber hey, wenn er sich dazu verpflichtet, bitte sehr, bitte schön, braucht er sich jetzt aber nicht beschweren drüber. Ja, der mit dem Vorfahrt-Beachten-Schild hätte die Vorfahrt übrigens beachten dürfen. Da hinten. Ja, nice try. Im Wesentlichen gibt es da also jemanden, der drücken wir es mal höflich aus, mit einer komischen Internetseite auffällt und sich jetzt also den Streusand-Effekt zunutze machen kann, obwohl das eigentlich nicht so wirklich richtig dolle verdient hat. So. Kino rauf, DVD runter. Heise. Zum ersten Mal seit 2002 haben US-Verbraucher im vergangenen Jahr wieder mehr Geld für Kinokarten ausgegeben als für Filme auf DVD. Laut bisher unveröffentlichter Zahlen von Marktforschern sei der Umsatz an den Kinokassen 2009 um 10% auf 9,87 Milliarden US-Dollar, 6,9 Milliarden Euro gestiegen, berichtet das Wall Street Journal. Gleichzeitig seien die Einnahmen aus dem Verkauf von DVD-Filmen seit Jahren das größte Stück vom Umsatzkuchen der Studios um 13% auf 8,73 Milliarden US-Dollar gesunken. Andere Statistiken, in denen die Einspielergebnisse aus Kanada eingerechnet sind, kommen auf einen Gesamtumsatz an nordamerikanischen Kinokassen von 10,6 Milliarden US-Dollar. Auch die deutsche Kinobranche rechnet mit einem Rekordjahr. Konkrete Zahlen soll es aber eben erst Mitte Januar geben. Für den Boom an der Kinokasse sorgten Blockbuster wie die Transformers-Fortsetzung, die Animationsfilme Up und Ice Age 3 sowie die letzte Harry Potter-Verfilmung. Wieso die letzte Harry Potter? Achso, die letzte, die rausgekommen ist, ja. Wegen, weil die allerletzte ist es nämlich noch lange nicht. Da fehlt noch was. Das 3D-Spektakel Avatar, obwohl erst zum Jahresende gestartet, hat sich mit rund 350 Millionen US-Dollar Umsatz in zwei Wochen auf den zweiten Platz der Jahresbestenliste katapultiert, dabei aber auch vom 3D-Preisaufschlag von bis zu 5 US-Dollar pro Ticket profitiert. Weltweit hat Avatar inzwischen über 1 Milliarde US-Dollar eingespielt und ist der erste Film, der das nach nicht einmal 3 Wochen schafft. Regisseur James Cameron ist nun der einzige im exklusiven Club der Box-Office-Milliardäre, der die Umsatzmarke mit Avatar und Titanic gleich zweimal geschafft hat. Sinkende Umsätze mit DVD stellen die Studios vor neue Herausforderungen bei der Finanzierung. Bisher waren die Einnahmen aus dem DVD-Verkauf eine sichere Bank und damit eine feste Größe für die Finanzierung. Mei, sie müssen umrechnen. Oh Gott, ob sie das wohl schaffen? Ja, weil das Tolle an der DVD ist ja, man kann sie sich zu Hause angucken. Das Tolle an Kino ist, man hat eine riesengroße Leinwand und ein ordentliches Audiosystem. Möchte man zumindest hoffen. Also wenn man das nicht hat, dann sollte man da vielleicht auch kein Geld hinwerfen. Na, also, im Wesentlichen, die Content-Mafia muss umdenken, weil weniger DVDs, aber mehr Kinokarten verkauft werden. Ja, mei. Dann müssen sie halt umdenken. Na, natürlich, das Universum entwickelt sich weiter, auch wenn ihr stehen bleibt. So, dann gibt's Schwafo, den U2-Sänger Bono, der da rumgetönt hat in einem Editorial in der New York Times, so frei nach dem Motto, naja, also Dinge, die er machen wollen würde, bla, blub, heiße Luft, bla, bla. Und da hat er jedenfalls dann geheiße luftet, so von wegen, ja, die Provider, die würden ja daran verdienen, wenn Tauschbörsen genutzt würden. Und das geht ja gar nicht. Und außerdem müssten die da gefälligst mitverantwortlich gemacht werden. Wegen, weil ne, die Provider würden ja daran verdienen, wenn Graupenort kopiert würde. Na, komisch. Die Provider sagen, mehr Datentransfer kostet sie sogar mehr Geld. Will heißen, die haben auch noch einen negativen Vorteil davon. Also Nachteil kann man es auch nennen. Negativer Vorteil klingt so bullshittig. Irgendwie ist das hier ernsthaft kühl an den Fingern gerade. Und jedenfalls bezeichnete Bono das erste Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts als eines des Tauschens und Klauens von Musikdateien. Ja, und wenn man sich dann mal Bono bzw. die Umsatzzahlen von U2 anguckt, dann stellt man fest, die haben im letzten Jahr besonders viel Umsatz mit irgendwelchen Konzerten gemacht. Na? Also der profitiert auch davon, wie es jetzt ist. Aber hey, man kann ja erstmal heiße Luft von sich geben. Und weil er so ein toller Held ist, kann er auch einfach mal dumm von sich geben. Man könnte jetzt auch ganz böse formulieren, dass er Scheiße labert. Aber das wäre ja böse und deswegen würde ich das niemals formulieren. Hust. Die Leidtragenden seien die Künstler, in diesem Fall die jungen, aufstrebenden Liederkomponisten, die nicht von den Verkäufen und Eintrittskarten und T-Shirts leben können. Von dieser umgekehrten Robin Hood-Methode profitierten die reichen Diensteanbieter, deren dicke Profite genau die verlorenen Einkünfte der Musikindustrie widerspiegeln, kritisierte der Musiker. Womit er bei der Aussage ganz offensichtlich aus seinem Gesäß gesprochen haben muss. Denn alles andere würde nahelegen, dass er aus einem leeren Schädel gesprochen hätte. Aber ja. Bislang hatten sich die Mitglieder der Band mit Kommentaren zum illegalen Dateitausch zurückgehalten. Allerdings hat sich der Manager Paul McGuinness in der Vergangenheit wiederholt zu dem Thema geäußert und sich dabei für Internetsperren für Wiederholungstäter ausgesprochen. Hadopi. Ja, weist erstmal nach, dass jemand Graupenort kopiert hat. Weist das gerichtsfest nach, dann können wir mal darüber diskutieren, ob das eine Idee sein könnte. Solange ihr noch nicht mal mehr bereit seid, das gerichtsfest nachzuweisen, bin ich jedenfalls nicht bereit, über irgendwas zu reden, was das angeht. Gut, ich meine, worüber ich reden will oder nicht reden will, das interessiert im Zweifelsfall eine Bono-Pfeife nicht. Aber ja. Also der will zu gut Deutsch die Provider als Cops mit ranziehen, dass nicht Graupenort kopiert wird. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wieso die Provider ein Interesse daran haben sollten, der Medienmafia, der Content-Mafia, ihr Geschäftsmodell, was sie ja nicht hat, hinterher zu schleppen. Na, also schlicht und ergreifend, mir fällt kein Grund ein, warum ein Provider ein Interesse daran haben sollte, der Content-Mafia irgendwas hinterher zu schleppen. Also wäre ich irgendwie Provider, ich hätte überhaupt gar kein Interesse dran, irgendwem irgendwas hinterher zu schleppen. Na, von daher, ja, sollen sie doch einfach weggehen. Und Cory Doctorow hat sich dann bei Twitter auch entsprechend böse geäußert. Der Sänger glaube, man könne mit weltweiter Zensur und Überwachung chinesischer Art... Ach so, ja, das ist ja noch der andere Hammer. Na, weil Bono tönt dann so, ja, die... tollen Maßnahmen gegen Kinderpornografie in den USA und die gar nicht tolle chinesische Zensur beweist, dass man das ja machen kann. Ja, die tolle Zensur auf der einen Seite und die nicht so tolle Zensur auf der anderen Seite. Muss ich mich ernsthaft drüber aufregen? Muss ich wirklich? Na, also das war an sich die Stelle, wo der schon voll verloren hatte. Bono die Pfeife. Also es gibt auf jeden Fall eine Band, von der ich definitiv nichts kaufe. So ganz und überhaupt gar nicht. Selbst wenn die mir irgendwie was kostenlos hinterherwerfen, will ich das nicht haben. Nur damit das mal klar ist. Es gibt nämlich auch Musiker, die den Knall schon längst gehört haben und die verstanden haben, dass das Geschäftsmodell des man verkauft Silberscheiben, auf denen in digital verpackt Töne enthalten sind, nicht mehr funktioniert. Diese Tatsache, da gibt es einige Musiker, die das verstanden haben. Und es gibt andere Musiker, die haben den Knall noch nicht gehört. Nun, interessanterweise macht ja auch der Herr Bono in Form von Sänger bei U2 mehr Umsatz mit, er stellt sich auf eine Bühne und macht da Geräusche, als mit, es wird auf irgendwelchen Silberscheibchen verkauft, was er mal irgendwann in irgendein Mikrofon reingetönt hat. Ja. Aber ja. So, und dann hätten wir noch die christlich zensierende Union, die sich gegen die Privatkopie wendet. Habe ich von Fefe gefunden, den Link, und ist irgendwie die digitale Linke. Die neue Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Medien im Bundestag, Monika Grütters, Klammer auf, CDU, Klammer zu, hat sich in einem Interview mit der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Pro Media zu zentralen Aufgaben der Kulturpolitik in dieser Legislaturperiode geäußert. Im Vordergrund der Ausschussarbeit wird demnach die Wahrung des Urheberrechts im Netz stehen. Nach Vorstellungen der CDU-Kulturpolitikerin soll die Privatkopie auf 10 Kopien für den engen Familienkreis und den Privatgebrauch beschränkt werden, Verstöße dagegen gleichsam mit wirksamen Sanktionsmechanismen geahndet werden. Doppelpunkt Begin Quote. Die Privatkopie soll zulässig bleiben, wenn man nachweisen kann, dass Kopien für den engeren Familienkreis und Privatgebrauch gemacht werden. Deshalb dürfen 10 Kopien nicht überschritten werden. Es darf aber natürlich nicht von rechtswidrig erstellten Leistungen kopiert werden, sonst verlängert man eine Unrechtskette. Wir müssen die Definition Privatkopie präzisieren und wirksamere Mechanismen für die Sanktionierung etablieren. Das funktioniert meines Erachtens noch nicht richtig. Bei solchen Problemen ist es wichtig, von anderen Ländern zu lernen, aber auch andere internationale Akteure für den Wert geistiger Umnachtung, geistigen Eigentums stärker zu sensibilisieren. Wenn wir dieses Recht jedoch national nicht schützen, sind wir international nicht glaubwürdig. Und dann tönt sie auch noch: In einigen Bereichen gibt es auch Differenzen zwischen uns und unserem Koalitionspartner, der FDP. Beispiel Internet, Doppelpunkt. Größtmögliche Freiheit bei der FDP, während für die Union das Internet kein rechtsfreier Raum sein kann. Okay, die Pfeife hat sich auch disqualifiziert. Und dann gibt's noch die Aussage: Um die soziale Lage der Künstler angemessen abzusichern, ist es uns wichtig, keine Kulturflatrate einzuführen, sondern eine angemessene Vergütung einer originären Leistung möglich zu machen. Wieso sondern? Wo ist das ein Widerspruch? Müsste mir bei Gelegenheit auch mal jemand zeigen, wo das jetzt ein Widerspruch sein soll. Ich sehe da jetzt gerade spontan keinen. Aber ja. Also, ja, die christlich zensierende Union und ihr: Das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Ja, also mit der Aussage hat die Frau sich schon disqualifiziert. Von daher, enough said. So, dann ist Spam Assassin negativ aufgefallen zum Jahreswechsel, weil Spam Assassin Mails mit einem Timestamp von 2010 nach einer entsprechenden Regel als möglicherweise Spam einstuft, weil da gibt es einfach eine Regel, wenn die Jahreszahl im Datumsheader nicht 2000 irgendwas ist, sondern 2001 irgendwas, also 2010 und Co., dann ist das böse. Aufgefallen ist es dem Heise-Ticker zuerst bei GMX, aber das ist eine Regel, die in Spam Assassin auch außerhalb von GMX existiert. So, und dann gab es den Bank-Fail oder den Bank-Fail. Die Kleingeldkarten. Zahlreiche Kunden der Postbank hatten am Wochenende Probleme beim Versuch, mit EMV-Chips ausgestattete EC- und Kreditkarten zum Geldabheben an Automaten zu benutzen, berichtete der Heise-Ticker. Ein Teil der Karten sei von den Automaten abgewiesen worden, sagte ein Sprecher der Postbank gegenüber dpa. Die Geldautomaten selbst würden tadellos funktionieren. Nun ja. Experten würden derzeit nach der Ursache suchen, warum einige der Karten mit den sogenannten EMV-Chips von den Automaten nicht angenommen würden. Wie viele Kunden betroffen sind, konnte der Sprecher gestern nicht sagen. Nach Angaben von Hartmut Schlegel, Sprecher der Postbank, handelt es sich aber nicht um ein alleiniges Problem der Postbank. Schlegel zufolge will der zentrale Kreditausschuss zu diesem Thema heute Stellung nehmen. Ja, will er. Also im Wesentlichen, es gibt da so einen komischen Chip auf den Karten und wer diesen komischen Chip hat, hat unter Umständen einfach mal schlicht und ergreifend Pech. Wegen, weil da will kein Automat mehr Geld rausrücken. So, war Stand Montag die Meldung. Dann gab es am Dienstag, oder nein, auch am Montag, der ZKA hat dann gemeint, naja, also alle Girokarten, ehemals EC-Karten an allen deutschen Geldautomaten sollten dann wieder funktionieren, weil es in den ersten Tagen des Jahres 2010 zu Problemen beim Einsatz von Girocard und Kreditkarten der deutschen Kreditwirtschaft im In- und Ausland an Geldautomaten und Händlerterminals gekommen sei. Ursache des Problems ist ein Chip eines bestimmten Produktionstyps, dessen Software Fehler bei der Verarbeitung der Jahreszahl 2010 aufweist. Und Gerüchten zufolge übrigens nicht nur 2010. Da hat wohl jemand das Jahr 2000 Problem gelöst, indem er gesagt hat, naja, also wenn da zwei und dann zwei Nullen kommen und das betrachten wir als, es passt schon, aber alles andere, das, nö. Ja, und jetzt kommt da eine 2, eine 0 und eine 1 und das geht ja mal gar nicht mehr, ne? Vegan, weil das wollen wir nicht. So, die Mehrzahl der im Umlauf befindlichen Karten sollen von dem Akzeptanzproblem jedoch nicht betroffen sein. Unabhängigen Schätzungen zufolge waren respektive sind rund 25 Millionen Debitkarten bzw. Girokarten und bis zu 5 Millionen Kreditkarten betroffen. Ja. Ah. So. Gehabt es dann am Montag auch noch die Meldung. Dann am Dienstag meldete der heiße Ticker, dass es übrigens immer noch nicht funktioniert. Weil die betroffenen Karten, das würde noch dauern, der Deutsche Sparkassen- und Giroverband empfiehlt in einer Pressemitteilung mittlerweile sogar im üblichen Umfange Bargeld mitzuführen, um notfalls bar bezahlen zu können. Grundsätzlich sind aber auch Kunden anderer Institute betroffen, wie die der Empfehlung des DSGV folgen sollten. Abhebungen an Automaten sollen aber mittlerweile kein Problem mehr sein. Weil Trick ist der, die Geldautomaten der Banken, die sind schon entsprechend umprogrammiert, wenn sie einen solchen Chip antreffen, dann ignorieren sie den einfach und reden mit der Karte, als hätte sie diesen Chip nicht. Also schlimmstenfalls, indem sie nur die Magnetspur auslesen. Ja, wegen, weil das wird ja funktionieren. So, und von wann kommt die Meldung? Gestern. Am Donnerstag meldete der ZKA dann, dass man einen Chip-Update versuchen wollte. Die Voraussetzungen für ein solches Software-Update müssen allerdings erst noch geschaffen werden. Denkbar sind unter anderem Update-Rechner in Bankfilialen, an denen Kunden die Software des Chips ihrer Karte aktualisieren lassen können. Na, man möchte ja nicht, dass irgendwie die Chip-Software, die ja eigentlich Read-Only zu sein hat, weil so ein Chip, also wenn der einfach mal so irgendwo abgedatet werden kann, ja Mensch, das eröffnet ja Möglichkeiten. Und da möchte ich also schlicht und ergreifend nicht, wenn ich irgendwie eine Geldkarte in den Geldautomaten reinschiebe, dass der dann plötzlich anfängt, da an dem Chip rumzuprogrammieren. Nee, also so doll traue ich den Geldautomaten nicht. Ehrlich nicht. Funktioniert nämlich immer noch nicht wieder voll. Vor allen Dingen bei irgendwelchen Point-of-Sale-Terminals, also in irgendwelchen Geschäften. Weil, da kommt man nicht so einfach an die Programmierung von den Dingern ran, dass man denen beibringt, dass sie, wenn sie den Chip treffen, den einfach ignorieren sollen. Na, also ich hatte auch erst vermutet, naja, die Lösung könnte darin bestehen, dass sie dann ein anderes Datum dahin schieben, so frei nach dem Motto, hey, wir haben 2001. Ne, 2001 gab ich mich Karte noch gar nicht. Kann ja gar nicht sein, du lügst. Na, also, im Wesentlichen. So, dann schwappte am Montag das Gerücht durchs Internet, Apple würde am Mittwoch, 27. Januar, und nicht einen Tag vorher, wie bisher vermutet, ein Event abhalten, auf dem Tablet und iPhone OS 4.0 vorgestellt werden würden. Für Letzteres gäbe es dann auch den Simulator, der auch die größere Auflösung des Tablet darstellen können würde. Oder kurz zusammengefasst, Ende Januar soll es Details zum Tablet geben. Gab es auch eine Wall Street Journal Meldung, wo die Vermutung naheliegt, dass das ein von Apple unterstütztes Leak gewesen sein könnte. Hicks. So. Und dann gab es die App-Storiaden. Apple hat dann am Dienstag vermeldet, 3 Milliarden Downloads aus dem App-Store zusammen zu haben. Pünktlich an dem Tag, als Google in USA ein Event verabreicht hat. Oh ja, Schluck auf ist doof. 3 billion applications downloaded in less than 18 months. This is like nothing we've ever seen before. So Steve Jobs. Ja, also im Wesentlichen 3 Milliarden haben sie zusammen. So, und völlig überraschend hat dann am Dienstagabend mitteleuropäischer Zeit Google das Nexus One vorgestellt. Im Wesentlichen Spezifikationen waren vorher schon bekannt, weil das Telefon war ja nun vorher schon eine ganze Weile in der Welt. Und ist also auch mal wieder ein Androiden-Telefon. Es ist dadurch auffällig, dass man es direkt bei Google erwerben kann. Google.com/phone sagt mir auch nur, dass es mir nichts verkaufen will. Aber ja. Und der Scherz ist wohl der, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, wenn man das Ding kauft, selbst wenn man es mit Vertrag kauft, ist es unlocked. Das heißt, man kann auch eine beliebige andere SIM-Karte da rein nageln. Und soll demnächst TM auch irgendwie für irgendwelche CDMA-Netze rauskommen und bla und blub und ganz toll. Und das Tolle an dem Nexus-Phone ist wohl auch laut Google nicht, dass es das Nexus-Phone ist, sondern die Methodik, mit der sie das Ding vertreiben. So, blub. Das erste einer Reihe von Geräten. Genau. Wer ist? Und dann ist mir zu der ganzen Applet-Store-Geschichte. Letzte Woche ist mir auch noch was eingefallen, was ich nicht erwähnt hatte, wo ich allerdings, als ich es mir angehört habe, dachte so, Mensch, das hättest du aber noch erwähnen können. Nämlich das Bild da rumbrüllt von wegen, nee, es kann ja gar nicht sein, dass Tagesschau da ein Applet im Applet-Store fabriziert. Hey, mit dem Applet haben die angefangen, ne? Also Applet-Store ist ja meine Interpretation, aber Applet haben die angefangen. Jedenfalls so frei nach dem Motto, ja, aber wenn unsere Apps nicht erfolgreich sind, dann werden Trilliarden von Menschen entlassen. Also erstens, die erste Frage, die sich mir aufdrängte, ob es überhaupt eine größere Anzahl von Personen gibt, die Tagesschau-Inhalte konsumieren, die gleichzeitig auch für Bildinhalte Geld ausgeben, wage ich jetzt erstmal so zu bezweifeln. Solange mir niemand beweist, dass es da tatsächlich eine größere Anzahl Menschen gibt, wage ich das zu bezweifeln. Zweitens, ob der ganze Quatsch erfolgreich ist oder nicht, liegt ja auch daran, was sie denn da nun eigentlich machen. Also wenn sie da echten Qualitätscontent drin hätten, wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie erfolgreich wären, könnte ich mir so vorstellen. Oder sie müssten halt nackte Tatsachen darstellen, aber nackte Tatsachen mag Apple nicht im Apple Store. Hallo Flugzeug. Na, von daher, mit nackten Tatsachen wird das nichts. Da haben sie dann auch laut nach Zensur geschrien. Vegan, weil geht ja nicht, ja, aber fällt mir dann nur zu ein, ja Mensch, dann denkt euch was anderes aus. Also, ob sie da Erfolg haben oder nicht, das ist im Wesentlichen die Frage, wie gut sie ihre Inhalte da reinpacken. Ja, dann ist aber auch mal genug. Super. Steht unten was drunter. Und dieses ganze Aufgerege von wegen, ha, die böse, böse Tagesschau. Ja, die böse, böse Tagesschau, ne? Die Verlage waren die, die dafür gesorgt haben, dass öffentlich-rechtliche Sender im Internet nur 7 Tage ihre Materialien zur Verfügung stellen dürfen. An sich gibt es überhaupt gar keinen Grund, warum etwas, was schon bezahlt ist, was wir Bürger bezahlt haben, also ich mit meinen Gehtsbüren, und wenn ihr Gehtsbüren zahlt, ihr auch. Theoretisch müsstet ihr Gehtsbüren zahlen, theopraktisch interessiert mich sowieso nicht, ob ihr Gehtsbüren zahlt. Also was ich schlicht und ergreifend bezahlt habe, das darf ich mir nur 7 Tage lang im Netz angucken, weil die Verlage sind der Meinung, wenn ich mir das länger angucken könnte, das wäre böse. Ja, hallo? Ich bezahle was und darf mir das dann nur 7 Tage angucken, obwohl es fertig bezahlt ist. Ne? Es gibt keinen Grund, das nach 7 Tagen aus dem Netz zu nehmen. So überhaupt gar keinen Grund. Nicht mal mehr, wenn ich mich verrenke, irgendwo noch Gründe. Aber die Verlage brüllen dann wieder rum. Ja. Da frage ich mich dann auch, was wird das eigentlich, wenn es fertig ist? Was wird das? Ich weiß, was es nicht wird. Nämlich ein funktionierendes Geschäftsmodell. Na, mal ganz davon abgesehen, dass auch noch überhaupt niemand bewiesen hat, dass dieses Geschäftsmodell mit wir wollen Geld für Inhalte, die man sich ansonsten auch kostenlos runterladen kann, was ja im Wesentlichen das Geschäftsmodell von blöd ist, dass das überhaupt funktioniert. Na, also ich meine, mei, dann macht es billig. Weil es ist digital. Die Produktionskosten sind zumindest nicht, was das Papier angeht. Na, also schlicht und ergreifend, dass ihr jahrzehntelang verpennt habt, dass es da ein Internet gibt, was ja kein rechtsfreier Raum sein darf. Ja, da kann ich doch nichts für. Na, da kann die Tagesschau auch nichts für. Ja, die Tagesschau hat genauso lange das Internet verpennt. Ja, ändert nichts dran, dass die jetzt zumindest auf den Trichter kommen, dass wenn sie schon Gebühren nehmen von Leuten, die einen internetfähigen Computer haben, dass sie dann wenigstens auch den Leuten mit einem internetfähigen Computer was anbieten. Ja, ich meine, ne, das ist Minimumerwartung. So, genug aufgeregt. Dann werfen wir wieder einen Blick in die Musikecke. Da wohnt auch diese Woche wieder Rhonda Lawrence mit dem 5. Titel aus dem Album Movements in the Moment. Der trägt den Namen Doria oder wie immer man das ausspricht. Keine Ahnung, ich mir auch zu kalt, als dass ich mir jetzt Mühe geben würde. Der kommt von Magnatune und ist 2 Minuten 57 lang. Das sagt zumindest Preview. So, und dann habe ich den HTC Hero mit Gravity Detector aus Buzz Out Loud 1083 noch mit in den Podcast nominiert, weil ich der Meinung bin, dass ich den noch nicht im Podcast hatte. Und ja, Gravity Detector. Ja, so, und dann sage ich mal wieder danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so getan habt, um mich anhören zu können. Und sagt dann viel Spaß mit Doria von Rhonda Lorenze. Lorenke? Egal. Drohe natürlich auch damit, dass ich auch nächste Woche wahrscheinlich wieder unterwegs sein könnte. Hoffentlich mit weniger Schnee und hoffentlich mit weniger Aufregung, was mein Aufnahmegerät angeht. Es hat sich zwar inzwischen wieder gefangen, aber so richtig schön war das vorhin nicht. Ja, Teil 1. So, und genau, dann drohe ich also damit, dass ich auch nächste Woche wahrscheinlich wieder unterwegs sein könnte, was aufnehmen könnte, wenn ich denn wieder genügend Inhalte zusammensammeln kann und natürlich nichts dazwischen kommt. So, und jetzt viel Spaß mit Rhonda Lawrence und dem HTC Hero mit dem Gravity Detector und bis zum nächsten Mal, wenn denn eben nichts dazwischen kommt.
You missed out on the good news yesterday, man.
I guess the blame falls on me. Here we go.
Well, guys,
So the HDC Hero came out yesterday, and I didn't hear any buzz about that on the show today. All this negative news about LHC terrorists and T-Mobile, data loss, and down Facebook accounts, but no positive news about this phone. Man, what's up? Love the show. Bye.
HTC Hero, it has beveled edges. Sells for $180 with a 2-year lock-in and a $100 mail-in rebate. 3.2-inch HVGA screen.
It's one of the many, many, many lookalikes I want to be
first
an iPhone.
It's the first Android phone to come to Sprint.
The Sprint, right.
Yeah.
Well, we knew about it. We just didn't coronate
it. Has
it.
A gravity sensor.
Whoa.
Hmm. So it can tell when earthquakes are happening, too.
It detects gravity.
That's different than an accelerometer?
I don't really know.
My phone's a gravity
so
sensor, too.
My
when I drop
body.
It,
yeah, exactly.
The screen breaks to inform me that gravity impacted it.
I have a gravity sensor.
Yeah.
It's called falling down.
Right. That mm-hmm. tells me every time
that's the way space-time is curved. Mm-hmm. Right that direction right mm-hmm. there.